Mal gucken, ob es mal wieder von Philipp so einen Vollkracher gibt. So.
Hoffentlich erwähnt er keins meiner Pferde.
Oh ja, um Gottes Willen, das Philipp-Orakel schlägt zu. So, bleib mal dran.
Vollhorst, die Rennsportshow mit ihrem Moderator Alexander Franke.
Schon wieder 2 Wochen rum, schon wieder eine neue Folge von Vollhorst, die Rennsportshow von Pferdewetten.de. Und wir befinden uns mitten in der großen Woche 2021 unter neuer Führung von Baden Galopp nämlich. Mir hat der erste Renntag schon sehr, sehr gut gefallen und ich habe mich am ersten Renntag auch gleich mal auf die Suche gemacht, wer denn unser nächster Gast sein könnte hier bei Vollhorst, und da ist die Wahl eigentlich gar nicht so schwer gefallen. Das ging relativ schnell. Wir haben uns sehr schnell für Maxim Pecheur entschieden. Der Mann, der nämlich ja das Hauptrennen gewinnen konnte mit Tabera, noch ein weiteres Rennen gewinnen konnte, und habe ich eigentlich gedacht, naja, das wird ein Hattrick und vielleicht könnte sogar noch ein 4. Sieg folgen. So war es dann aber doch nicht. Dann gab es zum Ende des Renntags doch noch ein bisschen Pech für Maxim. Aber da werden wir gleich mit ihm drüber sprechen. Er ist jetzt unser Gast. Ich grüße dich, Maxim. Hi.
Ja, hallo Sandy. Schön, dass du anrufst. Ich freue mich. Vielen Dank.
Ich freue mich auch, und ich glaube, den Renntag habe ich jetzt schon mal ganz gut zusammengefasst für dich. Das war für dich, glaube ich, auch so ein Wechselbad der Gefühle. Achterbahnfahrt, könnte man eigentlich sagen. Aber lass uns noch gar nicht direkt darüber reden. Als allererstes freue ich mich, dass wir mit dir sprechen und du wieder gesund bist. Denn das letzte Mal, als du bei uns hier in der Show warst, da lagst du gerade irgendwie im Bett und hast gerade dein, ich glaube, 2-mal war das Sprunggelenk gebrochen, ne? Oder wie war das?
Ja, da hast du vollkommen recht. Also beim letzten Mal war auch schön mit dir zu telefonieren, aber der Umstand war einfach ein anderer, und da hatte ich eben, genau wie du gesagt hast, 2-mal das Sprunggelenk gebrochen nach einem Sturz in Hannover. Und ja, gut, ich bin natürlich froh, dass wir jetzt mit erfreulichen Nachrichten telefonieren können. Das ist mir doch viel lieber.
Ja, im Mai war das, und ich hatte eigentlich René Picholek bei mir in der Show, der war unser Gast, und der hatte dann deinen Ritt auf Mythico übernommen, mit dem er ja dann auch gewonnen hatte. Das war ein Kistenritt, und da hat er gesagt, komm, lass uns doch mal den Maxim anrufen als Überraschungsanruf und zumindest mal zum einen ein bisschen sorry sagen, dass er halt eben jetzt den Sieg von dir quasi übernommen hat, und auf der anderen Seite aber auch für diesen Kistenritt dann doch irgendwie Danke sagen wollte, weil du ja sofort auch René weiterempfohlen hast. Hast du uns ja damals auch schon erzählt, dass es dein Trauzeuge ist und ihr wirklich sehr, sehr lange Freunde seid. Aber was ich echt sagen muss, was mich dann am Ende doch gewundert hat, ich meine, wir haben da im Mai gesprochen und du bist vom 16. Mai bis zum 26. Juni außer Gefecht gewesen. Ey, das sind ja gerade mal 6 Wochen. Also, wenn ich mir irgendwie den kleinen Zeh anhaue oder irgendwas, dann bin ich gefühlt, glaube ich, länger außer Gefecht als du mit einem 2-fachen Sprunggelenksbruch. Seid ihr so hart im Nehmen, ihr Jockeys, oder ist das echt einfach nur gut gelaufen?
Also, man muss schon sagen, Jockey ist schon ein sehr, sehr harter Beruf, und ich denke auch, der Jockey an sich über die Jahre wird schon vielleicht härter als der Durchschnittsmensch. Einfach weil wir natürlich jeden Tag belastet werden und der Körper auch mit dem Schmerz und der schweren Belastung umgehen kann. Aber unabhängig davon ist einfach auch eine korrekte medizinische Betreuung wichtig. Also ich war erst in der Mediapark-Klinik, da haben die mich gut betreut. Und was auch viel geholfen hat, ist, dass meine Frau ja Physiotherapeutin ist und ich zu Hause dann jeden Tag mehrfach Therapien, also im Endeffekt hatte. Und dadurch, dass sie eben die ganze Zeit hier sehr viel für mich gemacht hat und ich selber hart an mir gearbeitet habe, jeden Tag versucht habe, ans Limit zu gehen, bin ich doch sehr, sehr schnell wieder auf die Beine gekommen, im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, allerdings, da hast du Lena Pecheur jetzt angesprochen, deine Frau, die kennen wir Wetter alle noch als Lena Mattes damals, sehr erfolgreich geritten, hat ja auch die Perlenkette, glaube ich, mal gewonnen und alles, also da gab es schon wirklich sehr, sehr gute Jahre. Ich glaube, die ist jetzt so seit 2-3 Jahren gar nicht mehr geritten, also da gibt es auch kein Comeback mehr und die hat gar keine Lust mehr, das war es dann irgendwann, oder?
Ja, also sie arbeitet ja ganz normal eben als Physiotherapeutin in der Praxis, und da ist es jetzt auch schwer, sich einfach fit zu halten in der Morgenarbeit, weil man ja einem Beruf nachgeht und dann nachmittags werden ja selten Rennpferde trainiert. Sie kommt schon samstags oft nach Röttgen, um einfach mitzureiten, 4-5 Pferde. aber die Belastungen im Training und im Rennen sind ja zwei Paar Schuhe. Und wenn man so wie du gesagt hast, eben wie sie die Perlenkette gewonnen hat, deutsche Meisterin war, irgendwas zwischen 80 und 90 Rennen gewonnen hat, dann möchte man auch selber sich nicht halbfit auf dem Pferd sehen und sich für sich selbst schämen. Und dann hat sie gesagt, entweder macht sie die Sachen ganz oder gar nicht. Und wenn es vom Training nicht mehr in dem Maß möglich ist, wie sie sich wohl gefühlt hat, dann hat sie eben jetzt die Option ergriffen und reitet dann Vielseitigkeitspferd, also ihr Vielseitigkeitspferd im Springen, im Gelände, in der Dressur und hat da eben ihr neues Hobby entdeckt.
Na, habe ich auch gesehen und ich glaube, da waren jetzt auch in letzter Zeit so ein paar Erfolge dabei. Ne? Bei Instagram sieht man da ja irgendwie so, das läuft da ja auch.
Ja, also wir haben ein sehr, sehr nettes Pferd gefunden, das extrem dankbar ist. Und da hat sie jetzt dieses Jahr gewonnen, war mehrfach platziert, auch im normalen klassischen Springreiten und auch in der Vielseitigkeit haben wir schöne Fortschritte gemacht. Das sind eben die Geländesprünge mit Wasser und Baumstämmen und allem drum und dran.
Kannst du das auch so, dieses Vielseitigkeitszeug, oder hast du dich da mal irgendwie versucht oder so, oder hast du gesagt, nee, komm, ich bleib lieber beim Rennreiten komplett?
Ja, ich bin jetzt nicht der große Vielseitigkeits- oder Springreiter. Ich habe wohl mal ein paar kleinste Sprünge, also die darf man eigentlich gar nicht als Sprünge bezeichnen, sondern
so
kleine
Stangen, die auf dem Boden liegen oder irgend sowas.
So ungefähr. Habe ich mit für unser Pferd auch mal gemacht, aber ich habe da selber nicht so viel Ahnung von und ich muss auch ganz klar sagen, dass ich gerne nach der Arbeit, wenn ich schon die Pferde im Training geritten bin, mich auch an den Rand stelle und zuschaue und einfach ein bisschen zwar den Kontakt mit unserem Pferd genieße, aber auch froh bin, wenn ich dann nicht mehr reiten muss nachmittags, weil wenn ich morgens sieben Stunden auf dem Pferd gesessen bin, dann ist das auch irgendwo genug und dann erfreue ich mich daran, dass sie mit unserem Pferd trainiert und dann schaue ich mir das Ganze an und erhole mich dabei.
Ich habe ja größten Respekt vor allen Leuten, die tatsächlich sich trauen, mit Pferden über Hindernisse zu springen. Also ich finde das, so das mit dem Reiten und so, das habe ich auch mal gemacht und sogar so ein ganz kleines bisschen mal in der Arbeit mitgeritten, aber halt so ganz, ganz vorsichtig. So über Sprünge und so, boah, das ist auch, wenn es dann irgendwie so Flachjockeys gibt, ja, die total viel Erfolg haben und dann auf einmal kitzelst die dann und sie wollen doch auch nochmal ein Hindernisrennen reiten. Das gab es ja schon in der Vergangenheit. Christoph Sumiljo zum Beispiel war auch so ein Kandidat, wo ich mir gedacht habe, so, ey, warum tut ihr euch das an? Das ist ja echt, das ist so gefährlich irgendwie. Und wenn du es dann halt auch nicht so wirklich von der Pike auf gelernt hast, sondern irgendwie so nebenher machst, schon schwierig. Finde ich.
Ja, ich finde es auch äußerst schwierig. Mir reicht es auf jeden Fall, wenn zweimal im Jahr ein Pferd den Übergang irgendwo auf der Rennbahn springt. Das ist für mich Adrenalin beim Springen genug. Aber das hat ja jeder andere Vorlieben und manche wollen sich da vielleicht nochmal selber was beweisen und finden das extrem spannend, da zu reiten. Ich muss sagen, den Hindernissport an sich finde ich ja schon auch sehr interessant und ich bedauere es, dass wir so wenig Hindernisrennen in Deutschland haben, weil er auch fürs Publikum, denke ich, spannend ist, wenn die Pferde gut geschult sind.
Wenn alles, wenn's, wie du sagst, die Pferde müssen gut geschult sein, es müssen auch wirklich Reiter sein, die das halt auch oft genug machen. Also es ist gar kein
Absolut.
Vorwurf an die Reiter selbst, aber das wissen wir ja alle, wenn wir irgendwas nicht oft genug machen, dann machen wir es halt einfach nicht gut. So einfach ist es. Und wenn es halt nur einmal im Jahr oder zwei Hindernisrenntage gibt, dann ja, ist es halt so. Und im Ausland brauchst du dich da als deutscher Jockey, glaube ich, gar nicht irgendwie blicken lassen für Hindernisrittangebote. Die haben genug eigene Leute, ne?
Ja, also Kevin Chan, mit dem ich ja früher bei Von der Recke gearbeitet habe, zum Beispiel, war ein sehr, sehr guter Reiter, der auch Angebote auch aus dem Ausland bekommen hat. Aber heutzutage ist es fast nicht mehr möglich, weil die Anzahl der Rennen einfach so gering ist, dass wir keinen relevanten Hindernissport mehr haben. Und dann kommt das Genaue, was du sagst, zum Tragen, dass wir einfach keine Reiter haben, die routiniert sind, keine Pferde haben, die routiniert sind. Und deswegen ist der Sport dann leider mehr oder weniger ausgestorben. Auch wenn ich die Rennen super spannend finde, gerade auch in Frankreich, wenn die alle hintereinander ganz entspannt die Hürden oder die Jagdsprünge gehen, das ist schon toll anzuschauen. Und ich würde sagen, oft extrem spannend auch einfach für das Publikum.
Definitiv. Also ich bin, also damals, als es das in Deutschland auch noch häufig gab, da war ich auch Riesenfan. Da habe ich geklebt an den Rails. Also ich weiß noch so gerade Iffezheim, bin ja hier aus dem Süden und ach, Registano und Regalo und Oldtimer und wie die alle hießen. Also das war schon richtig cool. Das hat schon Spaß gemacht. Aber ja, das ist halt schon lang, lang her, ne? Wir hatten es gerade von deiner Frau, von Lena. Ja. Du hast gesagt, Physiotherapeutin. Also Ist das dann jetzt für Menschen oder macht die das für Pferde dann grundsätzlich?
Also die Ausbildung hat sie ganz normal gemacht für Menschen und hat da auch fast alle Fortbildungen, die man machen kann, in jegliche Richtung und ist aktuell noch dabei, den Heilpraktiker zu machen und hat aber parallel dazu auch ganz viele Fortbildungen für Pferde gemacht. Sie ist viele Pferde am Behandeln, auch aus dem Warmblutbereich und einige Rennpferde auch. Und da hat sie ein bisschen mehr Spaß auch eigentlich als nur am Menschen, weil wir natürlich mit Pferden immer so viel zu tun hatten und einfach Pferde lieben, Pferdesport lieben. Und da hat sie einfach auch eine große Freude dran und weiß dadurch, dass sie eben für den Mensch das alles bis ins kleinste Detail und auf in hunderten Fortbildungen sehr detailliert gelernt hat, weiß sie auch, was beim Tier wichtig ist, weil das Säugetier ist irgendwo ein Säugetier und dann mit den guten Fortbildungen für die Tiere speziell, würde ich sagen, hat sie schon eine sehr fundierte Ausbildung und relativ viel zu tun, viele Kunden schon, die immer wieder anrufen und auch sehr zufrieden zu sein scheinen.
Ja, und der zufriedenste Kunde ist natürlich Maxim Pecheur selbst, den sie innerhalb von 6 Wochen wieder hinbekommen hat. Nach seinem Sturz in Hannover und dann ging es Mitte Juni schon wieder weiter. Und ja, dann jetzt Gruppesieger schon wieder mal, muss man sagen. Du hast ja schon Derby gewonnen und Diana und alles werden wir auch noch heute drüber sprechen, denke ich mal. Tabera hat gewonnen, das Gruppe 3-Rennen, den 66. Preis der Sparkassen Finanzgruppe. Den Titel kann ich mittlerweile in- und auswendig, so oft wie ich den moderiert habe am Sonntag. Ja, das ist natürlich schon immer was Besonderes, ein Grupperennen zu gewinnen. Vor allem, ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, die Stimmung, obwohl es ja auch oft geregnet hat am Sonntag, die war auf der Bahn schon echt gut. Also die Leute, die waren dabei irgendwie, das Publikum hatte Spaß, waren ja auch über 6000 Besucher, trotz Corona. Ich weiß nicht, wie hat es sich auf dem Pferd angefühlt? Wahrscheinlich noch besser, oder? Wenn man vorne ist ja sowieso, ne?
Ja, ein Grupperennen in Baden-Baden, ich meine, das weißt du natürlich selber auch genau, ist schon einfach was ganz Besonderes. Grupperennen sind immer ein Highlight in der Saison, sind immer was Besonderes, aber Baden-Baden ist schon, gerade weil ich auch Jahre dort gewesen bin, ich kenne dort viele Menschen und dadurch nochmal was ganz Besonderes. Und die Atmosphäre vor den großen Tribünen, die jetzt doch im Verhältnis zu den letzten Jahren vielen Zuschauer, das ist schon was Außergewöhnliches im Moment und davon zehrt man. Das gibt einem Motivation. Und man hört die Leute auch, wenn man die Zielgerade hochkommt und dann sieht man alle am Jubeln, ist schon super toll.
Zumal du ja auch ein bisschen näher dran warst am Publikum als alle anderen. Also ich stand ja, ich weiß gar nicht, ob man das irgendwie als Reiter irgendwie so wahrnimmt, wo da die Leute irgendwie stehen, aber ich stand zwischen den Rails, also zwischen diesen Plastik-Rails und diesen Metall-Rails, weil ich muss ja immer direkt nach dem Rennen zu euch aufs Geläuf. Ja. Und da habe ich kurz mal schon gedacht, wow, das ist schon ganz schön eng. Da bin ich nochmal einen Schritt zurück in die Hecke irgendwie, weil du kamst da außen angedonnert mit Tabera, da hast du richtig Dreck abbekommen, wenn du da relativ nah an den Rails warst. Also das ist schon, ist das für euch nicht auch manchmal so ein bisschen arg eng, dass du dir denkst, so hoppla, hoffentlich geht da keiner mit seinem Schirm zu weit nach vorne oder irgendwas?
Ja, wir reiten natürlich schon immer sehr eng an den Rails. Man muss da auch gucken, dass dann keiner mehr außen dran durch oder außen an einem vorbei noch kann und man möchte auf dem guten Boden außen sein. Das ist schon sehr eng manchmal und deswegen wird das auch oft unterschätzt auf den Bahnen. Ich meine, ihr sagt ja das oft genug durch, die Kinder von den Rails entfernen oder Leute sollen sich nicht auf die Rails lehnen. In Iffezheim haben wir das Glück, dass wir die Doppelrails haben, aber auf anderen Bahnen ist das nicht so. Dann hat man schon manchmal ein bisschen Sorge, ob da, dass dann vielleicht jemand da ganz nah an den Rails ist, auch beim Aufgalopp zum Beispiel, wenn man schwierige Pferde hat, wo man die schon ein bisschen so mit Anlehnung an den Außenrails aufgaloppiert und dann sitzen Leute auf der Außenbegrenzung. Das kann schon mitunter sehr eng werden und da verstehe ich schon, dass du da auch einen Schritt zurückgegangen bist, weil 60 km/h ungefähr, die an einem dann vorbeidonnern in Muskelmasse, ist schon beeindruckend, wenn man direkt am Rand steht. Und das macht aber auch die Faszination Rennsport irgendwo aus. Die Energie, die Geschwindigkeit und das alles hautnah vor Augen.
Und vor allem halt diese ganzen Emotionen, die da dabei sind. Ich habe es ja auch irgendwie gesehen beim Coach, bei Trainer Milcho Minchev, der war ja an der Startstelle mit dabei, hat ja dann auch noch irgendwie so ganz sympathisch in diesem Siegerinterview, das hat man leider im Livestream ja dann gar nicht gesehen, das haben nur die Magenta-Zuschauer dann irgendwie mitbekommen, hat er ja dann noch gesagt, Mensch, er saß da im Mercedes drin, weil die haben den ja dann mit dem Auto von innen rübergefahren und der hat dann da angefangen rumzuschreien. und so. Und der Fahrer hat dann aber wohl noch zu ihm gesagt, komm, beruhig dich, wir sitzen im richtigen Auto, wir sind schnell genug am Ziel und du gewinnst das Ding eh. Also das waren so tolle Emotionen, fand ich. Der ist eh so ein cooler Typ irgendwie, auch mit so einem ganz trockenen Humor. Ne? Also ich mag den unheimlich irgendwie menschlich und auch als Trainer macht der einen geilen Job, obwohl der so wenig Pferde ja eigentlich nur da hat, ne, im Stall.
Ja, definitiv. Man sieht das ja auch, dass fast jedes Pferd, was von Milch und Menschef an den Start kommt, sieht fantastisch aus, benimmt sich vorbildlich und startet mehr oder weniger immer als Favorit. Also das zeigt ja auch einfach, dass ganz Deutschland weiß, dass wenn er Pferde trotz seines kleinen Stalles an den Start bringt und egal in welcher Art von Rennen im Endeffekt, sich immer gut präsentiert und immer brandgefährlich ist. Und gerade bei Tabera, dass er da schon früh, also jetzt im letzten Start schon das Gruppe 1 ins Auge gefasst hat, das war natürlich mutig, aber er weiß schon, was er macht mit den Pferden. Also er reitet ja auch in der Arbeit selber. Vor dem Rennen gibt er einem ganz klar Instruktionen, die man auch definitiv umsetzen sollte. Und dementsprechend ist er auch einfach immer mit einer der Trainer, der die Pferde super vorbereitet an jeden Start bringt.
Ich finde es auch beeindruckend, wie viele verschiedene Trainer es gibt, die den Maxim immer wirklich so regelmäßig draufsetzen, wo man fast schon denken könnte, der hat da irgendwie einen zweiten Ruf oder irgend sowas. Also Frank Fuhrmann, da sieht man dich häufig drauf, hast jetzt auch gewonnen mit Careless. Schaka Schütz ist auch großer Fan von dir. Auch wenn sie jetzt Pech hatte, das ist das andere Thema, wo wir natürlich drüber sprechen müssen. Moon Power, das war das Rennen, wo wir eigentlich schon gedacht haben, das ist jetzt dein Hattrick am Sonntag, dass du dein drittes Rennen da gewinnst. Und dann kam es eben zu einer Situation außen an den Rails, wo es sehr, sehr eng wurde, wo Moon Power so ein bisschen nach außen tendiert ist, dann erstmal den Prince Oliver so ein kleines bisschen in die Spur kam und dann eben, und das war das Problem, Adaris, der dann auf dem Rasen Zweiter wurde und dann von der Rennleitung auf den ersten Platz gesetzt wurde. Das heißt, du wurdest rausgeschmissen, wurdest disqualifiziert. Da wurde viel drüber diskutiert. Also da gab es, im Internet reden sie ja sowieso immer über jedes Rennen viel, aber auch auf der Bahn, da gab es schon viele Leute, die gesagt haben, ja, also das war schon eine harte Entscheidung. Andere Leute haben gesagt, ja, kann man machen. So wirklich jemand, der gesagt hat, kann ich 100% nachvollziehen, habe ich jetzt nicht getroffen und gesehen, aber vielleicht habe ich einfach den noch nicht getroffen, mal schauen. Ich persönlich meine, man konnte es machen. Es war zu vertreten, die Entscheidung, die Disqualifikation selber. Aber diese 3 Tage Reitverbot, die du dann bekommen hast, das fand ich schon hart.
Ja, man muss natürlich jetzt auf der einen Seite bedenken, dass wir Schiedsrichter haben. Das, die möchte ich jetzt natürlich auch nicht angreifen oder Ähnliches. Aber ich fand die Entscheidung auch extrem hart, weil wir natürlich einen Sport betreiben. Wir haben solche Situationen meiner Meinung nach vielfach jedes Jahr ohne irgendeine Art von Konsequenz. Der Martin konnte komplett weiterreiten. Ich habe das Pferd quasi nicht berührt, habe extra keinen Peitscheneinsatz mehr gemacht, sondern die Zügel in der Hand behalten, um das Pferd dauerhaft korrigieren zu können, so wie uns das eigentlich früher von der Rennleitung immer auch eingebläut wurde, was, wenn die Pferde ein bisschen hängen oder sowas, wir die Hände am Zügel lassen sollen. Dann hat er nach außen immer noch ein bisschen Platz weiter zu reiten. Ich meine, man darf nicht vergessen, wir betreiben Leistungssport, wir wollen Rennen gewinnen. Wir haben Lebewesen unter uns, Pferde, der Boden ist sehr weich. Manche Pferde tendieren nun mal nach außen. Und was mich wundert, ist einfach, dass so wie ich gehört habe, die nach der neuen Rennordnung normalerweise der Sieger nur rausgeschmissen, beziehungsweise das behindernde Pferd nur rausgeschmissen werden kann, wenn sicher ist, dass das behinderte Pferd vor ihm gewesen wäre. Und dass jemand sagt, dass das jetzt sicher wäre, finde ich sehr gewagt. Aber
der hat schon nochmal angezogen, das muss man schon sagen. Das war ja schon eng. Also es ist aber, ich glaube, es ist eine sehr strittige Entscheidung. Also da kann man sehr viel drüber streiten. Das ist ja das, was Sie gesagt haben. Und die Ausländer, die lachen halt deshalb drüber, weil ich habe ja in England, siehst du ja manchmal Rennen, da bügeln die sich ja um. Da hätte ja jeder hier, glaube ich, was weiß ich, eine weiße Flagge gehisst oder irgendwas, dass kein Krieg ausbricht. Aber die sagen dann, nö, war halt so und Rennen wird abgeläutet und fertig. Und die Franzosen sind da auch so ein bisschen lockerer, glaube ich, oder sehen da so drüber hinweg. Aber in Deutschland ist man da schon ein bisschen strenger. Das ist ja okay, wenn man das als Reiter auch weiß. Wie gesagt, die Entscheidung, ich glaube, es war so eine 50-50-Sache.
Drei Tage ist extrem viel gerade in Deutschland.
Das meine ich, genau. Das meine ich.
Also dann bin ich einen Sonntag gesperrt mit einer Doppelveranstaltung, dann den danach noch einen Tag und dann wieder einen Sonntag. Das sind fast zwei Wochen mehr oder weniger, in denen man nicht reiten kann, kein Geld verdienen kann. Ich meine, in der Arbeit morgens verdienen wir alle im Verhältnis kaum Geld. Wir leben mehr oder weniger mittlerweile ja auch von den Renntagen. Das sind fast ein halber Monat mehr oder weniger, in dem man jetzt am Zaun steht, wieder seine Kunden verliert, wieder keine Ritte hat, wieder kein Geld verdienen kann. Für minimalst Bewegungen mit 600 Kilo Muskeln unter einem, ohne eine Gefährdung von dem Gegner, vom Reiter oder vom Pferd. Das fand ich extrem.
Aber warst du frech zu denen oder warum haben die dir denn so eine lange Strafe aufgebrummt?
Nein, also ich war in der Rennleitung, ich habe versucht, mich natürlich zu verteidigen. Das ist ja zwar relativ schwierig, wenn man fünf Rennleitungsmitgliedern gegenübersteht, die eine Meinung haben. Nichtsdestotrotz muss man natürlich auch seine Meinung vertreten. Und die Entscheidung war wohl, dass, oder es heißt wohl in der Rennordnung, dass wenn ein Pferd disqualifiziert wird oder zurückgesetzt wird, dass es auch ein Reitverbot für den Reiter geben muss. Und ich habe so verstanden, dass wohl drei Tage schon das unterste Minimum wären und eventuell geht das nur nach oben, aber nicht weiter nach unten.
Gut, dann nehmen wir das jetzt mal so hin. Hast du deinen Joker noch? Es gibt ja so einen Jockey-Joker, da könnt ihr an einem Tag könnt ihr sagen, nee, da will ich dann doch reiten und dann wird die Strafe auf einen anderen Tag gelegt. Hast du das noch?
Ja, das habe ich auch heute direkt eingesetzt in Absprache mit meinem Trainer. Weil wir in Düsseldorf Starter haben, die ich gerne reiten würde, gerade Antero oder Lavello und Wellenbrecher, die sind alle dort genannt. Ich weiß noch nicht, wer dort laufen soll, aber das sind Pferde, die ich in der Arbeit eigentlich fast täglich reite und auf die ich auch viel Mumm für die und die kommende Saison habe. Und da wollte ich schon gerne selber reiten. Deswegen habe ich den Joker für den 12. genommen in Düsseldorf und bin dafür am 25. gesperrt in Dresden und den St. Ledger Tag und den am 19. und den 18. in Saarbrücken.
Was für dich ja, glaube ich, auch so ein bisschen schade ist, weil Saarbrücken ist jetzt zwar nicht die größte Rennbahn, aber zumindest eine, mit der du eine ganz gute Verbindung hast. Denn ich glaube, über den Werner Schmer aus Saarbrücken, wenn die Biografie, wie ich sie gelesen habe, richtig ist, ist der erste Kontakt zu Rennpferden entstanden. Merkst du, wie ich schön von diesem schlimmen Thema ablenke? Das hat gut funktioniert, oder?
Fachmann-Profi durch und durch.
Ja, ich würde
sagen, du könntest sowas beruflich machen.
Ja, ich versuche nur, die Stimmung so ein bisschen hochzuhalten. Ne? Sonst fallen wir hier noch beide in Depressionen. Ich muss ja zugeben, ich habe Power ja auch gewettet. Das ist ja der Grund, weshalb ich hier so schimpf. Naja, gut, wenn ich Adaris gewettet hätte, wäre ich ja beste Rennleitung der Welt. Aber so ist das. Als Wetter sieht man es immer anders. Das ist immer, da ist man immer ein bisschen befangen. Und das Gute ist, dadurch, dass ich ja keinen Einfluss als Moderator auf die Rennen habe, darf ich ja auch ein bisschen wetten. Und das ist ja, tut ja auch dem Toto gut. So,
wollte ich sagen, ist ja auch gut für den ganzen Sport. Also wir leben ja alle irgendwo davon und hoffen immer auf Umsätze, dass wir unsere Rennpreise finanzieren können, dass wir alle ein bisschen besser von dem ganzen Sport leben können. Gerade die das als Beruf machen und nicht nur als Hobby, sind ja auch auf die Rennpreise und auch auf den Wettumsatz irgendwo angewiesen, der jeden Tag alles finanziert, was wir hier überhaupt im Rennsport haben.
Es gehört dazu, es macht einfach auch Spaß. Ich meine, ihr Jockeys dürft ja nicht, ne? Zumindest in den Rennen nicht, wo ihr beteiligt seid.
Doch.
Echt?
Also man darf sich theoretisch selber,
ach, dich selber
auf Sieg wetten, weil mein Auftrag im Endeffekt im Rennen ist es ja zu gewinnen.
Also du dürftest dich selber Sieg wetten und du dürftest wahrscheinlich auch eine Dreierwette wetten, wo du dich an erster Stelle stellst, aber erster, zweiter, dritter dürftest du schon nicht mehr machen wahrscheinlich?
Wahrscheinlich, ja. So genau habe ich mich damit nicht beschäftigt.
Weil da könnte es ja sein, dass du dann siehst, dass der größte Außenseiter gerade neben dir ist und dann lässt du den halt vielleicht sonst lieber gewinnen, weil die Quote dann in der Dreierwette höher wäre.
Ja, könnte wahrscheinlich. Aber auf Sieg auf jeden Fall kann man sich wetten, weil ja das ganz klar sowieso.
Hast du das schon mal gemacht, dich selber auf Sieg gewettet oder lässt du Finger ganz davon?
Nee, ich bin da überhaupt auch kein Glückspilz. Also ich glaube, wenn ich anfangen würde noch zu wetten, dann würde ich besser aufhören zu arbeiten, weil dann hätte ich gar kein Geld mehr. Ich habe da nicht so viel Glück mit.
Du, weißt du was, dann ziehen wir jetzt mal eine Kategorie vor, die sonst immer am Ende der Sendung kommt. Wir machen jetzt nämlich mal die Charity-Wette.
Okay.
Die Charity-Wette.
Die Charity-Wette funktioniert folgendermaßen. Du kriegst 100 Euro von pferdewetten.de. und kannst entweder 100 Euro auf Sieg wetten oder 50 Sieg, 50 Platz. Und das muss aber im Langzeitwettmarkt sein. Also es geht jetzt nicht heute für die Rennen in England oder Frankreich oder jetzt irgendwie, ich glaube, den Mittwochsrenntag, den können wir natürlich auch noch wetten in Baden-Baden. Sondern es muss irgendwas sein, was Langzeit ist. Da sind natürlich die ganz beliebten deutschen Rennen sind jetzt schon rum. Das Deutsche Derby, Preis der Diana, das sind so Langzeitwettmärkte, da ist jeder irgendwie scharf drauf. Es gibt in Frankreich noch ganz nett ums Arc-Wochenende schon ein paar Rennen. Es gibt in England jede Menge Rennen. Wir haben Australien, Melbourne Cup und so. Das hat ja letzte Woche unser Gast Thorsten Bär gerne bewettet. In Deutschland finde ich ganz interessant für dich, wenn ich dir mein Rennen empfehlen darf vielleicht, den Preis des Winterfavoriten. Erstens, weil ich an dem Tag moderiere in Köln, da freue ich mich schon drauf.
Ja, sehr gut.
Und zweitens, weil da ja unheimlich viele Klugpferde drin sind, also von dem Stall, wo du engagiert bist. Möchtest du den Preis des Winterfavoriten nehmen oder doch lieber irgendein Rennen, wo du vielleicht gar nichts mit zu tun hast?
Nee, ich kann gerne den Preis des Winterfavoriten nehmen. Dann schließt sich der Kreis in unserem Gespräch auch gerade wieder, denn ich habe ja meinen Joker genommen, um in Düsseldorf reiten zu können. Dort ist ein zweijähriges Listenrennen ausgeschrieben, in dem auch Antero genannt ist von Herrn Ostermann. Den habe ich sehr schonend debütiert und da war er Zweiter. Ich denke, das war ein super Einstieg in die Karriere für das Pferd. Er hat eine super Erfahrung gemacht, ohne viel Druck, ohne viel Stress. Ist gestärkt aus dem Rennen hervorgegangen. Ich reite den fast jeden Tag in der Arbeit.
Ja.
Und da habe ich Riesenhoffnung auf das Pferd. Wie gesagt, den Joker habe ich ja für Düsseldorf extra genommen, weil ich ihn unbedingt selber reiten möchte und auf jeden Fall nicht gesperrt sein möchte an dem Tag, falls er dort laufen sollte.
Dann ist das schon mal ein Wetttipp auch für den 12. September ja auch schon.
Meiner Meinung nach auf jeden Fall.
Okay, also im Preis des Winterfavoriten steht er gerade auch schon relativ kurz, also der ist dritter Favorit und der würde auf 12:1 stehen auf Sieg und 3,20 Euro Platz. Was möchtest du machen, Sieg, Platz oder nur Sieg?
Nein, am besten Siegplatz. Der Winterfavorit ist immer ein hartes Rennen. Da treffen sich die besten Zweijährigen aus Deutschland meistens und ich denke, gewinnen ist eins, aber platziert sein ist auch schön.
Ja, also es gäbe dann 760 Euro, falls du gewinnen solltest und ja, immerhin noch 156 Euro, nee, das stimmt doch gar nicht, wie viel, 160 Euro gäbe es noch auf Platz, wenn du platziert bist. Also das ist doch schon mal ein bisschen was, das ist gut. So, und dann ist es natürlich so, das Geld ist leider Gottes nicht für dich selbst, außer du bist Vorsitzender einer karitativen Einrichtung. Das glaube ich aber nicht oder zumindest weiß ich davon nichts, du kannst mich gerne korrigieren. Ansonsten darfst du dir jetzt irgendwas aussuchen. Es gibt viele, die machen wirklich was aus dem Rennsport, Jockey-Unterstützungskasse oder Jockeyschule wird auch oft genommen. Oder wir hatten auch schon oft Kinderhospiz zum Beispiel oder die Krebshilfe oder Hochwasserhilfe hatten wir zum Beispiel auch beim Stefan Ahrens. Wenn du gewinnen solltest, wer sollte denn das Geld bekommen, den Siegpreis?
Ich würde das einfach, weil ich eben auch Jockey bin, der Jockeyschule eigentlich am liebsten geben, die ein bisschen sowohl die Amateure als auch die Auszubildenden fördert. Und das ist ja im Endeffekt für ganz Deutschland, für den Rennsport wichtig, dass wir geschulte Reiter haben, sowohl in den Profirennen als auch in den Amateurrennen. Und vor allem, was immer auch ein bisschen meiner Meinung nach unterschätzt wird, so in der Jockeyschule kommen ja viele Auszubildende hin, die vielleicht auch nie Rennen reiten werden, aber die dort motiviert werden für den Rennsport und vielleicht später andere Funktionen im Rennsport übernehmen.
Es gibt ja auch ganz viele Arbeitsreiter, das muss man ja auch mal dazu sagen, ja, ne, die auch wirklich jeden Tag sich so viel Mühe geben und die Pferde auch so geil vorbereiten im Endeffekt. Und
das ist ein ganz wichtiger Job.
Ja, und dann sind es aber halt am Ende doch nur die bekannten Namen, zu denen du ja auch zählst, ja, die dann halt aber im Endeffekt auf dem Geläuf zumindest mal die Lorbeeren einheimsen. Ne? Das ist, muss man an der Stelle ja auch mal klar so sagen. Ne?
Und wenn die Jockeyschule natürlich schön gemacht ist, wie gesagt, es heißt ja auch nicht, dass jeder, der die Ausbildung macht, ein Leben lang aktiv reiten muss, sondern es gibt viele Funktionäre bei uns im Sport, es gibt Jobs, die entfernt mit dem Rennsport zu tun haben, aber jeder, der dort motiviert wird und vielleicht mit dem, so wie wir zwei eben auch, mit dem Pferde- oder Rennsportvirus infiziert wird, weil ihm die Jockeyschule schon so gut gefällt, der bleibt vielleicht dem Rennsport auch einfach treu in einer anderen Funktion, als er vielleicht nur rein als Jockey. Und da denke ich, jeden Menschen, den wir gewinnen können für unseren Sport, ist ein guter Mensch und deswegen würde ich das Geld dort gerne hingeben, dass dort vielleicht ein bisschen mehr gemacht werden kann.
Dann hoffen wir mal, dass dein Siegtipp hinhaut, für dich natürlich auch, und dass du am Ende auch im Sattel sitzen darfst, im Winterfavoriten. Hals und Bein dafür.
Das weiß man ja nie in Deutschland.
Ja, das ist allerdings das. Und vor allem, es ist halt auch so, bei euch am Klugstall, es gibt ja keinen so richtigen Stalljockey, wenn ich das richtig verstanden habe. So richtig verstanden habe ich es immer noch nicht. Aber ich glaube, Martin Seidel und du, ihr seid so einigermaßen gleichgestellt. Und dann gibt es aber auch noch ganz viele andere Jockeys, die auch die guten Chancen mit abschöpfen. Ist das, habe ich das richtig wiedergegeben oder habe ich es nicht ganz verstanden?
Ja, ich weiß gar nicht, was man hier richtig oder falsch wiedergeben kann. Es ist, ja, ich glaube, jeder hat da seine eigene Theorie dazu.
Ja.
Verstehen das System, fällt, glaube ich, jedem ausgesprochen schwer. ich reite mal, der Martin reitet mal reitet der Herr Helfenbein, mal de Vries, mal ausländische Reiter, mal ganz andere Reiter. Hinter das System bin ich noch nicht so ganz gekommen, ob das immer die Besitzerwahl ist, ob das die Trainerwahl ist. Es ist sehr, sehr schwer zu durchschauen, gerade wo wir eben schon 8, 9, 10 Jahre bei Markus Klug am Stall sind und wir alle eigentlich sehr viele große Rennen gewonnen haben für den Stall und jeden Tag die Arbeit machen. Und da ist das schon etwas verwunderlich ab und zu als Reiter, wenn man dann bei der Startangabe reitet oder nicht reitet, die Pferde vielleicht beim ersten Start vorbereitet und auch mal schonend aufbaut für die Zukunft und danach aber nicht drauf sitzt und in den besseren Rennen dann gar nicht gewinnen kann, weil eben jemand anders wieder reitet. Das ist schon manchmal sehr, sehr frustrierend, aber ist leider Teil unseres Jobs. Da gibt es nur die Option nach vorne schauen und bei jedem Ritt versuchen, das Maximum rauszuholen und das Beste draus zu machen.
Reitest du Kaspar im Großen Preis von Baden?
Ja, das passt wieder eben zu der Geschichte. Ich war dreimal Gruppe 1 platziert mit dem Pferd. Da habe ich ihn damals auch jeden Tag in der Arbeit geritten. Im Moment reite ich ihn auch in der Arbeit. Er gefällt mir auch schon wieder viel besser eigentlich als bei den letzten Starts. Aber ob ich ihn jetzt im Rennen reiten werde oder nicht, da habe ich gar keine Informationen dazu. Da müsstest du wahrscheinlich den Trainer anrufen. Vielleicht kann der dir da mehr zu sagen.
Was war denn beim letzten Rennen eigentlich los in Berlin? Da war der mit 19 Längen letzter, ne? Ich glaube davor auch.
Ja, er ging schon ein bisschen blass im Schlussbogen, obwohl das Rennen an sich so nach seinem Geschmack sein sollte. Relativ schnell gelaufen. Wir hatten eine gute Position. Er ging schon ein bisschen blass im Schlussbogen, so mit wenig Elan, wenig Spannung. In die Gerade habe ich dann noch eine etwas größere Behinderung hinnehmen müssen von dem späteren Sieger. Aber da war ich auch aus der Entscheidung raus. Aber das hat dann nochmal im Endeffekt den letzten Schwung gekostet und hat dann am Ende vielleicht den großen Abstand ausgemacht. Ich lasse das Pferd persönlich dann auch immer lieber in Ruhe, wenn ich merke, es bringt alles nichts mehr, damit er eben aus dem Rennen rauskommt und vielleicht nicht eine ganz so schlechte Erfahrung gemacht hat und auch nicht so überfordert wurde, sondern dass er nach Möglichkeit die nächsten Tage sich zu Hause wieder wohlfühlt, nicht Muskelkater bis zum Geht nicht mehr hat, wenn es nicht sein muss, seinen Druck jeden Tag ausfrisst und möglichst schnell wieder an den Start kommen kann. Denn ich habe nichts davon, wenn ich das Pferd jetzt komplett ausquetsche, um statt 19 Längen dann 15 Längen letzter zu sein. Da hat kein Mensch mehr oder kein Pferd mehr was davon. Deswegen versuche ich dann die Pferde immer bestmöglich, aber auch so schonend wie möglich zu reiten, dass man auch langfristig einfach die Pferde immer wieder an den Start bringen kann.
Ich wünsche dir Hals und Bein, dass das klappt mit dem Ritt auf Kaspar und wenn es denn klappen sollte, dass das dann auch im Rennen selbst klappt. Was ich noch gesehen habe, ganz interessant, Gingin, Gruppe 2 Rennen am Sonntag im Kronimus Oettingen Rennen. Das ist ja sowieso so ein schönes Comeback von Gingin, wo man kurz gedacht hat, okay, die wird man jetzt vielleicht gar nicht mehr sehen irgendwie auf der Rennbahn. Hat ja auch wirklich eigentlich schon alles erreicht, was man erreichen kann. Aber schön, dass sie wieder da ist. Schön, dass du wieder im Sattel sitzt auf jeden Fall auch.
Da habe ich mich auch sehr gefreut, dass die Frau Goldberg und in Absprache wahrscheinlich mit Herrn Suboric auch mir wieder die Chance gibt und ich habe ja so viel, wie du sagst, mit dem Pferd gewonnen. Das ist schon auch was Besonderes, dass man immer wieder auf so ein Pferd zurückkommt und da freue ich mich und kann auch nur einen Dank aussprechen.
Und während andere Kollegen ja jetzt noch in Iffezheim oder in Baden-Baden geblieben sind, bist du ja extra zurück nach Köln gefahren, direkt nach dem Renntag, um Gingin noch in der Abschlussarbeit zu reiten, ne? Magst du uns da schon irgendwas davon verraten oder ist sowas geheim?
Nein, nein, das ist sicherlich kein Geheimnis. Ich war heute Morgen bei Subi am Stall und habe die Gingin gearbeitet auf der Grasbahn in Köln. Da hat sie mir einen sehr, sehr guten Eindruck vermittelt. Sie war ganz entspannt, relaxed, hat ihre Arbeit ganz professionell abgeliefert und ich sehe nur Positives für Sonntag. Ich meine, Renntag ist Renntag, das weiß jeder, aber vorher würde ich sagen, jetzt stimmt alles zu 100%.
Dann auch dafür Hals und Bein, Gingin. Also das ist ein toller Renntag, der große Preistag, der Sonntag in Iffezheim, Samstag davor ja auch Rennen, ja Mittwoch dann natürlich auch, aber da wird wahrscheinlich der Renntag schon gelaufen sein, wenn die meisten Leute den Podcast hier anhören. Wir haben jetzt schon über so große Rennen gesprochen, lass uns doch mal über den schönsten Moment in deinem Rennsportleben sprechen.
Der schönste Moment.
Ich kann es mir eigentlich fast schon denken. Ich glaube, dass es mit Hamburg zu tun hat. Aber du kannst mir gerne was anderes jetzt erzählen. Oder erzähl von Hamburg. Sag einfach, was okay. Das Schönste war.
Ja, natürlich, das Derby zu gewinnen ist schon einfach das Größte, was ein Jockey schaffen kann. Oder für einen selber ist es eigentlich das Ziel, wovon man immer träumt, aber eigentlich nur die wenigsten das Glück haben, leider überhaupt einmal platziert zu sein, und vom Gewinn will man noch gar nicht reden. Ja, das war schon ganz außergewöhnlich, gerade mit Windstoß, zu dem ich so eine lange Verbindung hatte, der ja auch in der Arbeit immer bei uns war und den ich super kannte und sehr geliebt habe als Pferd. Beziehungsweise immer noch, der steht da auf Röttgen als Deckhengst, wo ich immer auch die Daumen drücke, dass er vielleicht ein paar Chancen wenigstens bekommt. Und ja, das ist was ganz Außergewöhnliches auf dem Geläuf in Hamburg, das Derby. Ja, viel mehr Worte habe ich dafür gar nicht. Ich denke, die Emotionen, die dort dann in einem hochkommen, das ist das Größte im deutschen Rennsport.
Hat sich dann wirklich so viel geändert auch für dich? Also war es dann auf einmal so, dass die alle gesagt haben, ah ja, Maxim Pischeur, das ist nicht nur so ein guter Reiter, wenn man einfach keinen anderen bekommt, sondern das ist wirklich ein Top-Reiter? Also gab es da so einen richtigen Umschwung oder Aufschwung? Also war da mehr Interesse auf einmal da?
Das ist immer schwer zu sagen. An einem einzigen Event das auszumachen, ist immer schwierig. Ich denke, das Gesamtpaket muss schon auch stimmen. Also man muss natürlich eine ganze Saison immer im Auge haben. Die Leute sehen zwar einen Derby-Sieg und werden sich dann kurz darauf auch melden und man kriegt ein paar mehr Angebote, aber wenn man dort dann nicht die Pferde perfekt reitet, dann ist das auch nur ein ganz kurzes Strohfeuer. Also es hilft sicherlich, aber auch nur dann, wenn man danach die Ritter auch dementsprechend umsetzen kann. Deswegen freue ich mich, dass das geklappt hat im Derby. Ich denke, dass ich danach sicherlich ein paar Angebote auch bekommen habe, nur aufgrund des Derby-Sieges. Aber dafür, dass ich mich dann weiter bewähren konnte, ist das nicht ausschließlich der einzige Grund. Aber es hilft mit Sicherheit.
Ja, und dann hast du ja mit Diamante auch noch einen abgeschossen, Diana siegt dann auch noch, also glaub, du hast genug Referenzen auf dem Konto, aber ich glaube, Jockey-Champion warst du jetzt, glaube ich, leider noch nicht, ne? Zweimal Vize jetzt die letzten beiden Jahre.
Ja, leider. Ich hatte ja schöne Duelle mit Baujan, gerade das erste Jahr, da haben wir beide über 100 Sieger geritten. Da habe ich am Ausland noch auch viele gehabt und wir waren dann, ich weiß jetzt nicht mehr genau, irgendwas um die, ich glaube, ich hatte mit dem Ausland 119 Saisonsieger und er irgendwas über 120. Das war schon eine ganz außergewöhnliche Schlacht, die wir uns da geliefert hatten. Da braucht man die Besitzer dafür, die Pferde dafür, die Trainer dafür, die einem das alles ermöglichen überhaupt. Und dann war das schon riesig. Das hat einen super Spaß gemacht. Auch wenn ich natürlich lieber gewonnen hätte, ein Championat. Er ist ja jetzt sicher bei seinem nächsten Championat und ich hoffe nach wie vor, dass ich es irgendwann auch mal schaffen kann, auch wenn Baujan natürlich ein extrem harter Konkurrent ist, sowohl als auch andere Jockeys in Deutschland, die auch Spitze reiten und auch immer brandgefährlich bleiben, ob man jetzt Andra Starke nimmt oder viele von den anderen, die dahinter lauern. Ein Championat zu erreichen, ist schon einfach ganz, ganz, ganz schwierig. Und ich versuche es immer weiter, gebe nicht auf und starte jede Saison vollen Elans, um es irgendwann hinzukriegen. Ja, ich bleibe dran, gebe nicht auf. Vielleicht klappt es ja doch irgendwann.
Wenn ich für jedes Mal Hals und Bein einen Schnaps kriegen würde, wären wir schon beide richtig besoffen hier. Aber auch da nochmal Hals und Bein für
aber
dich.
Wenn dann würden wir natürlich Gin Star nehmen. Ne?
Ja, endlich.
Um jetzt mal hier so einen kleinen Wink mit dem Zaunfall zu machen. Ne?
Ich darf den Namen selber nicht nennen in dem Podcast, aber du hast es jetzt gemacht. Von dem her ein Traum.
Gin Star.
Ah, jetzt habe ich es auch gesagt. Oh Gott, Abmahnung. Okay. ja gut, die Abmahnung kommt aber von Sascha. Und der ist eh so beschäftigt, gerade unser Sascha von Pferdewetten.de. Der ist ja schon lange nicht mehr hier live bei uns in der Sendung zu Gast gewesen. Weil er immer hat er das noch zu tun und das und hier muss noch eine Fernsehsendung aufgezeichnet werden und was weiß ich was alles. Aber Sascha hat nichtsdestotrotz mir eine Nachricht übermittelt. Es gibt nämlich seit langem mal wieder extra für dich, und da kannst du dich geehrt fühlen, ein Sascha will wissen. Und das ist folgendes.
Sascha will wissen.
Hi Maxim, ich bin Sascha von Pferdewetten. Schön, dass du bei uns in der Sendung bist. Maxim, ich würde ganz gern von dir wissen, wann hast du das letzte Mal so richtig hart gelacht? Weiß ich, über einen Witz oder eine Situation. So Beispiel, ich habe es letztes Mal gehabt, ich war irgendwie beim Bäcker und dann stand so ein Typ neben mir und sagte, ich hätte gerne das Ding da. Und sagte die Verkäuferin sagte dann, ja, das heißt Schnecke. Und so, ach so, ja, okay. Schnecke, ich hätte gerne das Ding da. So, irgendwas so in dem Stil. Hast du da irgendwas?
Ja, sollen wir jetzt aus Anstand ein bisschen über seinen Witz lachen, oder?
Ja. Machen wir, oder?
Ja, ganz, also nochmal. Der war aber gut, oder,
ja,
Sascha?
Richtiger Schenkelklopfer.
Ja, okay, gut. So, jetzt könntest du ihm zuliebe noch einen Witz erzählen, wenn du einen hast.
Oh, einen Witz erzählen. Ich glaube, ich könnte den besten Witz der Welt erzählen, aber der wäre so unlustig, wenn ich den erzähle, dass, glaube ich, noch weniger gelacht werden würde. Und Das wollen wir auf gar keinen Fall, weil dann hätte er so einen leichten Sieg eingefahren. Das wäre gar nichts.
Stimmt, deshalb machen wir lieber nicht Starter an der Stelle. Das ist ein bisschen einfacher.
So sieht das nämlich aus.
Das ist ja seit letzter Woche, vorletzte Woche sind ja alle zwei Wochen on air. Da sind wir ja eh so auf so einem Witzetrip. Wir hatten ja diesen Thorsten Bär bei uns in der Sendung als Comedian. Und da haben wir ja auch gesagt, dass wir vielleicht jede Woche einen Rennsportwitz hier bringen wollen. Und jetzt pass auf, es ist wirklich so, dass ein Zuhörer hat einen Witz zugeschickt, und ich hatte aber in dem Moment gar keine Zeit, den zu lesen, und habe nur gedacht, ach wie cool, und habe den in irgendeinen Ordner verschoben im E-Mail-Account, damit ich den wieder finde. Und ich finde den Witz nicht mehr. Ich glaube, ich habe den gelöscht aus Versehen.
Ja, den sollte der Herr aber dann noch auf jeden Fall nochmal schicken.
Exakt. Also der hat irgendwie über die Internetseite hat er die Adresse rausgefunden und alles. Also gerne noch einmal auf demselben Weg schicken, bitte. Ja. Und dann können wir den vielleicht verkünden. Und dann richten wir auch vielleicht bis zum nächsten Mal eine E-Mail-Adresse hier für die Show ein, dass wir dann einfach Witze sammeln. Und dann haben wir noch einen weiteren Programmpunkt. Das ist
und Witze über den Rennsport gibt es dann jetzt nicht allzu viele.
Nee, ich habe einen erzählt in der letzten Ausgabe, aber wer den hören möchte, der muss die letzte Ausgabe nochmal hören, weil nochmal erzähle ich ihn nicht. Aber der war echt gut. Der war von Joachim Weißmeier. Der kann, also wenn man den muss man anhauen, wenn man guten Witz haben möchte. Ne?
Also da hast du mehr als recht. Also ja. Ich habe von ihm auch so viele Witze schon gehört. Ich bin, wie gesagt, weder ein guter Witzerzähler, noch kann ich mir die gut merken.
Ich kann mir die auch nie merken. Also das war der einzige, den ich letzte Woche oder vorletzte Woche erzählt habe. Aber der ist echt super. Also wenn Sie,
aber weißt du, was unser Vorteil ist?
Ja.
Über die meisten Witze kann man dann auch fünfmal lachen, weil man sie eh wieder vergessen hat.
Das ist das Gute, ja. Das ist das. Das ist das Gute, wenn man so ein kleines bisschen dement ist, wie wir zwei das sind. Ja. Das ist sehr, sehr gut. Das passt jetzt ganz gut zu unserer nächsten Kategorie.
Der peinlichste Moment.
Ja, so lustig peinliche Sachen gibt's immer mal wieder natürlich. Da gibt's die Klassiker, falsche Nummerndecke ist natürlich immer ein bisschen peinlich. Oder
aber macht das nicht der Trainer? Muss der nicht irgendwie die Nummerndecke und alles raussuchen?
Ja, manchmal nehmen die Trainer die Nummerndecke, aber meistens tut man die selber auf den Sattel.
Ah, okay.
Und gibt dir das gleich dem Trainer mit. Und ich weiß manchmal auch nicht, weil es passiert ja doch relativ häufig, ob auch mal an der Waage was falsch angesagt wird, weil der Auswieger manchmal sagt, nochmal so und so viel, da kann mal ein Fehler passieren, man selber greift einfach in das falsche Fach oder man hat was anderes gerade im Kopf oder wird angesprochen und dann hat man die falsche Nummer rausgegeben, das ist immer peinlich. Was auch öfter schon passiert ist, was peinlich ist, ist, dass man entweder im falschen Rennen im Führing steht oder mit falschem Dress im Führing steht. Das ist immer ein bisschen unangenehm und man schämt sich ein wenig und versucht möglichst unauffällig aus der Situation wieder rauszukommen.
Gut, aber wie gesagt,
eine lustige habe ich auch noch auf Lager.
Ja.
Da habe ich mal, aber das ist jetzt schon 4, 5, 6 Jahre her, voll motiviert bei Frau Storb angerufen, weil ich irgendwo einen Ritt gesehen habe, ein Pferd, was genannt war, ich weiß schon nicht mehr wo. Hab voll motiviert angerufen und gefragt, ob ich nicht reiten könne. Da war sie ganz cool und sagte, ja, ist gar kein Thema, alles klar. Hast du neuerdings eigentlich eine Amateurlizenz?
Amateurrennen oder was?
ja, habe ich ganz so, hä, wieso? Ja, weil es ein Amateurrennen ist. Aber die hat sich vorher erstmal anderthalb Minuten angehört, dass ich voll motiviert wäre zu reiten.
Du hättest das ja noch in die richtigen Bahnen lenken können. Hättest ja da, deiner Frau, ich weiß nicht, kanntet ihr euch da schon als, damals irgendwie?
Ja, schon lange.
Jahre bald. Hättest du ja vielleicht dann der Lena noch einen schönen Amateurritt abchecken können damals.
Das stimmt. So schlagfertig war ich, aber dann nicht, da ist das Blut mir ins Gesicht geschossen. Ich glaube, ich war puderrot. Da war aber aus und vorbei mit Sprechen. Da fing ich nur noch an, über mich selber zu lachen und mich ein wenig zu schämen.
Ja, das kommt aber vor. Aber du musst da einfach cool drüber hinwegsehen. Es gibt so Leute, wenn die sind da mittlerweile so selbstbewusst und so souverän, wenn denen Fauxpas passieren. Ein Kandidat ist ja tatsächlich unser Philipp, der ja Woche für Woche eigentlich hier so schlechte Wetttipps abgibt. Das ist ja, wenn Philipp irgendeinen sagt, den man wetten soll, dann kannst du den ja gleich streichen eigentlich. Und das hat er jetzt auch schon wieder schön geschafft, das letzte Mal. Also von dem her, den rufen wir doch einfach jetzt mal an und mal gucken, ob es mal wieder von Philipp so einen Vollkracher gibt. So.
Hoffentlich erwähnt er keins meiner Pferde.
Oh ja, um Gottes Willen, das Philipp-Orakel schlägt zu. So, bleib mal dran.
Philipps Mumm der Woche.
Philipp Minarek.
Grüß dich, Philipp.
Hallo, Philipp.
Maxim, ça va?
Alles klar, wunderbar.
Yo, Hämmer, was ist mit Alexander los? Der hat nur 15 Minuten Verspätung heute, was ist da los?
50 Minuten nur, ne? Ich bin pünktlich einigermaßen, oder?
Das wird immer besser. Rekord für dich, definitiv.
Der Maxim hat eine große Bitte an dich,
Philipp. Ja, ich habe nur eine Bitte, Philipp. Ich habe gesagt, wir rufen den Philipp nur an, wenn wir ihn vorher ein bisschen briefen können. Du darfst auf gar keinen Fall, egal was passiert.
Oh Gott, ist das böse.
Ein einziges Pferd erwähnen, auf dem der Jockey M. Pecheur angegeben ist.
Ah, du brauchst keine Angst haben. Ich habe schon Hausaufgaben gemacht. Du bist nirgendwo dabei. Du hast sehr gute Chancen.
Oh, dank dir. Boah, Wahnsinn. Ich bin richtig nervös geworden. Ich dachte schon, du erwähnst sowas wie Gin. Das wäre natürlich jetzt ganz dramatisch geworden.
Wer reitet Kasper?
Das weiß, glaube ich, der liebe Gott, aber sonst niemand.
Die Frage habe ich auch schon gestellt.
Das passt zu meinen Newsletter von Pferdewetten.
Ja, den Text habe ich auch schon gelesen. Man muss ja immer informiert
bleiben. Den habe ja noch nicht mal ich gelesen. Was steht denn da drin?
Ja, den solltest du dann wahrscheinlich mal lesen, ne?
Okay. Gut. Erwischt. Was passiert eigentlich, wenn man zwei Abmahnungen innerhalb von einer Show kassiert? Ist das schon Rausschmiss? Noch nicht, oder?
Nee, ich würde sagen, dreimal für dasselbe Vergehen. Sonst vorher passiert gar nichts.
Also so lange erstmal 3 Tage anzauen, oder Maxim?
Ja, dann kenne ich mich aus. So. Kann ich jedem empfehlen, macht Riesenfreude, 3 Tage am Zaun.
Ah, Junge, also du kriegst heute richtig Fett weg, Maxim, echt. Also
soll ich meine Meinung zu dem Urteil auch noch sagen?
Deine Meinung, Philipp, ist immer gefragt.
Also ich habe gedacht, ich verstehe den Sport nicht mehr. Ich habe gedacht, wir haben eine MSR-Regelung geändert. Seit meiner Karriereende.
Ja, ich war auch sehr verwundert, vor allem nach der neuen Regelung. Aber ich bin eben kein Schiedsrichter bei uns im Sport. Aber Philipp, danke, das baut auf.
Jo.
So, jetzt wollen wir uns mal um deine Tipps kümmern, Philipp. Wann? Sonntag wahrscheinlich, ne? Denke ich mal, oder? Du bist doch...
Du hast gesagt, mach Sonntag, so habe ich gemacht.
Ja? Also mach keine Fehler, denk dran.
Gut, ja. Also welches Rennen?
Ich habe mir das einfach gemacht, habe große Preise genommen, weil ich da Ahnung von habe, weil ich dem selber 4-mal gewonnen habe, weiß bis heute nicht wie.
Wen sagst du denn?
Ja, das fragst du mir jetzt noch, das ist doch ganz klar, Torquato Tasso ist mein Favorit. Obwohl, ich weiß überhaupt noch nie, wer dem reitet. Ich hoffe, René Pitschule kommt da drauf wieder.
Ja, das hoffe ich auch für den René, dass er da nochmal eine Chance im Gruppe 1 Sieger hat.
Ich hoffe, Valando bleibt noch drin aus Pacemaker. Und die verlassen nicht alles dem Zukunft, überlassen alles nicht dem Zufall. Und lassen Valando laufen als Pacemaker für Torquato Tasso.
Ist halt jetzt schon so, Torquato Tasso zu nennen als Tipp, Philipp. Da machst du es dir jetzt halt schon sehr leicht. Da hast du jetzt schon, du bist jetzt von diesen ganzen Viererwettenrennen und so schon weggekommen. Jetzt nennst du halt mal knallhart den Favoriten im Gruppe 1 Rennen bei wahrscheinlich am Ende 6 Startern.
Ich bin auch reichlich vorbestraft, ne? Oder kannst du dich noch erinnern, was ich letztes Mal Sieger angesagt habe?
Nee, da habe ich, was deine Siege angeht, habe ich größere Erinnerungslücken als du nach deinem Sturz. Also,
das ist eine Nummer, ey.
Ja. dass das möglich ist, also krass.
Siehst du mal, einmal zurückgeschossen. So, ja. Gut, Philipp, was machst du eigentlich gerade? Ich hab dich schmerzlich vermisst am Sonntag in Iffezheim. Wo warst du denn?
Ja, ich auch, Philipp. Wo warst du?
Ja, ich sag nur, dass ich war bei Hochzeit.
Wie? Du hast nur nochmal geheiratet oder was? Hast du das vergessen oder was? Du bist schon verheiratet, Philipp.
Ich war bei Hochzeit von einem Freund, den kenne ich schon 21 Jahre.
Ach, du warst in der Schweiz wahrscheinlich.
Ja. Aha. Ich war erst mal im Leben in St. Moritz und ich sage, ich verrate euch ein Geheimnis, die haben keine Rennbahn. Also erstmal ohne Schnee, die haben keine Rennbahn da.
Ja, das ist ein See. Da
steht keine Rennbahn.
Ja. Für Seepferdchen ist die aktuell so super geeignet.
Lass uns doch den Dennis Schirgen mal kurz anrufen, oder? Ich glaube, das wäre doch ein schöner Überraschungsanruf. So.
Jo.
Der Überraschungsanruf.
Dennis Schirgen.
Hallo Dennis, hier sind die drei von der Tankstelle, Maxim Pischeur, Philipp Minerik und Alexander Franke. Wir wollten dir, gibt's eigentlich so ein Ständchen für eine Hochzeit? Nee, oder? So ein Hochzeitsständchen gibt's gar nicht, was man singen könnte, oder? Wisst ihr das, Jungs?
Wir könnten Korken knallen lassen.
Ja, Korken können wir, aber Philipp...
Da bin ich der richtige Mann dafür.
Ja, Philipp, du nicht, lieber. Alkoholfreier Sekt, wenn da nur. Dennis, wir wollten dir nochmal all diejenigen, die nicht eingeladen waren auf deine Hochzeit, einer von uns war ja eingeladen, danke dafür im Namen von Maxim und mir. Nein, wir wollten euch zwei nochmal ganz lieb gratulieren zur Hochzeit, zur Traumhochzeit in St. Moritz. Das muss ein rauschendes Fest gewesen sein.
Mit leichtem Schneefall im August.
Ja, vielen, vielen Dank, Jungs. Es war wahrlich ein rauschendes Fest. Und dann hat es wirklich noch passend zum Abendessen angefangen zu schneien.
Ernsthaft?
Ja, Beweis.
Echt jetzt im August oder was?
Ja. Hochzeit mit Schneefall im August.
Ich habe jetzt gedacht, das war irgendwie ein Witz oder irgendwas. Das ist ja schon krass.
Ja, wir waren auf dem Berg auf 2.500 Meter Höhe. Und es war den ganzen Tag eigentlich Sonnenschein und zwischendurch ein bisschen bewölkt. Und dann sind wir reingewechselt zum Abendessen und so. Ja, schon ein bisschen Klischee, kitschig. hat es dann draußen angefangen zu schneien.
Ja, das ist ja cool.
Und auf einmal hat man so draußen nur noch den Philipp rumlaufen sehen hinter den Scheiben. Keine Ahnung, wie der hingekommen ist, aber ja.
Aber Dennis, ich habe es ja auch am Text schon gesagt, ich kann dir jetzt aber so nochmal gratulieren auf jeden Fall und echt schöne Bilder und ich hoffe, ihr hattet wirklich ein unvergessliches Fest.
Vielen, vielen Dank, Maxim. Das war großartig. Und ich sage euch, einer die Schweizer, die sagen nicht Prost, die sagen Viva.
Wieder was gelernt.
Ich habe was gelernt, die sagen Viva.
Ja, und wie geht's jetzt weiter? Flitterwochen und alles schon in Planung oder erstmal jetzt halblang?
Flitterwochen in Planung, aber noch reichlich weit entfernt. Wir haben gesagt, wir warten jetzt erstmal noch ein bisschen ab. Nicht, dass es auf einmal heißt, eine Woche vor Abflug oder so. Ja, ihr könnt fliegen, aber wenn ihr zurückkommt, geht's in Quarantäne. Deswegen haben wir gesagt, das verschieben wir auf den Winter 22, 23. Wir sind jetzt gerade noch in St. Moritz und fahren morgen wieder Richtung Heimat, Richtung Zürich und machen aber auf halber Strecke noch einen kleinen Stopp mit 2 Tagen Wellness, also Mini-Flitter-Days.
Sehr schön. Ich finde das richtig sympathisch. Du hast schon richtig diesen Schweizer Dialekt angenommen. Das ging richtig schnell bei dir, ne?
Ja, ist schlimm. Wenn ich nach Köln komme, dann heißt es immer, was ich denn gemacht hätte. Aber ja, ich glaube, das kriege ich auch nicht mehr weg. Dann muss ich erst wieder 5 Jahre nach Köln kommen und dann ist es wieder weg.
Ja, bleib in der Schweiz. Ich glaube, da hast du schon alles richtig gemacht. Hast eine hübsche Frau, ihr habt eine tolle Hochzeit gehabt. Der geht's auch gut? Die hat sich auch erholt vom rauschenden Fest oder so still im Hintergrund? Ja.
Ja, also ich muss sagen, uns ging es überraschend gut am Sonntagmorgen. Vielleicht lag es auch daran, dass ihre Brautjungfer oft genug ihr und mir ein Glas Wasser rübergeschoben hat. Ja, das war auf jeden Fall, kann ich nur empfehlen für alle Unverheirateten bei uns in der Gruppe. Sucht du dir jemanden, der dir immer gut Wasser zwischendurch rüberschiebt, damit wir
sehr viel tanzen, bitte.
Richtig.
Ja, das ist tatsächlich der Trick, wenn man kann wirklich sehr, sehr viel trinken an so einem langen Fest, wenn man dazwischen immer ein Glas Wasser trinkt. Das ist tatsächlich, also da spricht schon der Profi, lieber Dennis.
Ja, und vor allem als Bräutigam fängt man ja nicht an zu trinken bei dem ersten Glas, wenn man nach der Kirche oder nach dem Standesamt anstößt, sondern meistens geht es da ja mit den Jungs schon ein wenig vorher los.
Und dann gibt es ja irgendwann auch noch die Hochzeitsnacht. Da sollte man als Bräutigam ja auch noch einigermaßen fit sein.
Richtig, richtig. Und deswegen.
Ja. Das Grinsen hat man aber gerade schon bis hier gehört von St. Moritz über die Alpen, oder? Das war da. Okay, so. Es wurde schlüpfrig genug, bevor wir hier noch ganz zensiert werden. Dennis, ganz liebe Grüße an deine Frau.
FSK 18.
Ja, das ist es sowieso schon. Da steht so ein E dabei für explicit. Da bin ich immer ganz stolz drauf. Erzähle ich, glaube ich, jede Folge. Also wir sind nicht jugendfrei. Dennis, grüß deine Frau ganz lieb. Unbekannterweise stimmt ja überhaupt gar nicht. Wir kennen uns ja schon, aber im Podcast haben wir sie nicht auftauchen lassen. Die soll mal was rufen. Ist die in der Nähe?
Die ist im Nachbarzimmer. Ich bin extra ins Schlafzimmer gegangen, damit ich in Ruhe telefonieren kann.
Dann gibst du uns doch mal kurz. Oder Jungs, was meint ihr schon, oder?
Viva!
Hallo miteinander.
Hallöchen.
Servus.
Hallo.
Wir wollten dir auch noch, ich weiß gar nicht, sollen wir sie beglückwünschen oder sollen wir ihr das Beileid aussprechen, dass sie jetzt mit Dennis verheiratet ist?
Ich nehme gerne Glückwünsche entgegen.
Das kennen wir doch. Wie heißt das? Glücklich verheiratet. Sie ist glücklich, er ist verheiratet, oder wie war das?
Hey, hallo.
Ach, Entschuldigung.
Das ist hier ganz viva, frische Ehe.
Viva, wir lenken ab. Viva.
So, du bist immer noch glücklich verheiratet, ja, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Sehr
jetzt
gut.
Immer noch, Wahnsinn.
Das ist alles gut. Wir haben gerade schon sehr ausführlich von eurer Hochzeitsnacht erzählt bekommen. Dennis hat okay. Da alles ausgepackt, also von dem her. Wir haben alle Infos, die wir brauchen. Wir wollten nur noch mal persönlich liebe Grüße ausrichten. Und,
vielen Dank. Ja.
Und ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Ja?
Auf jeden Fall.
Macht's gut, ihr zwei.
Danke.
Ciao.
Tschüss.
Ciao. Das gibt jetzt so einen richtig schönen ersten Ehestreit, oder? Wenn sie ihn jetzt fragt, was hast du denen erzählt? Oh jemine, so, haben wir das auch abgefrühstückt. Gibt es noch irgendein Thema, über das wir sprechen wollen? Philipp, hast du noch eine Frage an den Maxim?
Ja, wie hast du das verdaut, Andi, mit der Disqualifikation und 3-Tage-Reitverbot?
Oh, Philipp, jetzt reite doch nicht drauf rum die ganze Zeit.
Wovon redest du? Was für Disqualifikation?
Es geht immer weiter. Du hast Grupperennen gewonnen an einem Tag, nicht vergessen.
Habe ich schon ganz vergessen. Scheiße.
Aha. Siehst du eben. Also von dem her ist doch eigentlich alles in Butter. Ja Mensch, dann wünsche ich euch beiden weiterhin Hals und Bein. Dir, Maxim, im Rennsattel. Dir, Philipp, dass du endlich mal einen Sieger triffst. Wann sieht man dich denn in Baden-Baden eigentlich, Philipp? Kommst du jetzt nochmal zurück oder hast du dich jetzt ans Luxusleben über Moritzer See gewöhnt?
Also ich war heute in Hannover hier und morgen Nachmittag fahre ich mit Vladipanow Richtung Baden-Baden. Ich bin Mittwoch pünktlich, hoffe ich, zum ersten Rennen da. Und man soll bitte dem Instagram von Baden Racing verfolgen. Das gebe ich euch als kleiner Tipp jetzt.
Ich glaube, wenn wir das Instagram von Baden Racing verfolgen, dann sehen wir vielleicht noch die Hutkollektion von Frau Hofmeister. Ich glaube, von Baden Galopp meinst du, ne?
Oh.
Ja.
Der Mann ist auf den Kopf gefallen. Der hängt ein bisschen in der Schleife.
Ah, danke, Maxim. Ja. Hätte das nie besser erklären können gerade.
Also man muss dazu sagen, der Philipp hat ja so einen kleinen Job bekommen von Baden Galopp. Und zwar darf er die nächsten Renntage ein Instagram-Takeover machen. Das heißt, er wird also den Instagram-Account von Baden Galopp übernehmen. Könnt ihr alle folgen, Baden Galopp. Und dann seht ihr, was der Philipp so den Tag über auf der Rennbahn erlebt. Und wie wir alle gerade gemerkt haben, er ist schon blendend darauf vorbereitet.
Also alles wie immer.
Alles wie immer eben. Also
nichts geändert.
Mit diesem, sehr gut. Mit diesem Tipp verabschiede ich mich jetzt von Philipp Minarik und von Maxim Pichur. Ich danke euch beiden. Maxim, generell war eine sehr schöne Sendung. Wir haben über sehr vieles gesprochen, sehr offen auch. Das hat mich gefreut. Und Philipp, dir wie immer ganz lieben Dank für deine tollen Tipps. Und wir sehen uns dann alle drei wieder in Baden-Baden, in Iffezheim, um ganz genau zu sein. Macht's gut, ihr zwei. Dankeschön.
Vielen Dank, ja, schönen Abend Tage. Noch. Ciao, Philipp, ciao, Sandy.
Ja, und das war also Vollhorst für diese Woche, das große Woche 2021 Special mit Maxim Pichur und einem kleinen Überraschungsauftritt von Dennis Schirgen samt Gattin. So muss man das jetzt ja sagen. Ihr könnt uns natürlich alle folgen. Ihr habt die Möglichkeit, über Instagram, über Facebook mit pferdewetten.de und auch mit Vollhorst in Kontakt zu treten. Ansonsten freuen wir uns natürlich immer über Bewertungen dort, wo es geht. geht, in den Stores für diesen Podcast. Wenn es euch gefallen hat, gerne 5 Sterne geben. Wenn es euch nicht gefallen hat, gerne gar nicht bewerten, bitte. Und ansonsten hören wir uns wieder in 2 Wochen, dann wahrscheinlich auch wieder pünktlich am Mittwoch. Bis dahin, Hals und Bein allen, macht's gut und wir sehen uns in Iffezheim und tschüss.
Vollhorst, die Rennsportshow. Podcast von Pferdewetten.de. Moderator Alexander Franke. Inhaltlich verantwortlich Sascha van Treel.